im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wir wollen beten. Aber danke dir, Herr, dass wir vor dir stehen dürfen und dass du auf unser Gebet hörst. Und nun wollen wir vor dir abladen alles, was uns bekümmert und bedrückt und beschwert. All unsere großen und kleinen Nöte und Sorge. Alle Schuld und Sünde, Herr, mit der wir dich beleidigt haben. Auch unsere unerkannte Sünde wollen wir ins Licht vor deinem Angesicht stellen. Alles, was uns bindet und niederzieht, Herr, uns hindert, dir zu gehören. Wir legen es vor dir hin. Nimm du es an und schenk uns dafür deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Erlösung. Herr, rede zu uns jetzt auch durch dein Wort. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Ach komm, du teure Gnadensonne, erleuchte meine Seele ganz. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift, im 60. Kapitel Propheten Jesaja. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen.
sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ehe wir den Text lesen, grüßen wir eben die, die oben Übertragungssaal sehen und stellen die Verbindung mit ihnen her. Und nun hören wir den Text, den ich auslegen möchte, aus Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es ist allerhand mit dem Mikrofon passiert. Darf ich mal fragen, werde ich verstanden unter der Galerie da hinten? Sagen Sie eben, ob Sie verstehen. Ja, danke schön. Als ich Student wurde, das ist sehr, sehr lange her, kam aus dem Krieg, man war so ein bisschen geistig verkommen. Da überfiel mich ein Wort von allen Seiten. Und dieses Wort hieß Prolegomena. Ich besann mich auf meine griechischen Kenntnisse und stellte fest, Prolegomena, das heißt eigentlich Vorbemerkungen. Ein Freund gab mir ein Buch in die Hand, Prolegomena zur Kirchengeschichte. Ein Professor kündigte eine Vorlesung an, Prolegomena zum Verständnis der Philosophie. Wo ich hinguckte, ging es für das erste Semester mit Prolegomena los. Ich habe dann gelernt, dass Prolegomena, also Vorbemerkungen eigentlich, was vorher gesagt werden muss, heißt wörtlich, dass Prolegomena nicht einfach Vorwort bedeutet, so wie man in jedem anständigen Buch ein Vorwort hat, wo der Verfasser sich dem geneigten Leser empfiehlt, sondern Prolegomena, das heißt, etwas, was man im Voraus wissen muss, damit man das Ganze kapieren und begreifen kann. Was man im Voraus wissen muss, damit man das Ganze begreifen kann. So, und nun besuchte mich neulich ein lieber Freund und Bruder hier aus dieser Gemeinde. Ein Kaufmann, der hier in diesem Gottesdienst zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist. Und da sagte er mir, wissen Sie, Pastor Busch, so Anfänger im Glauben haben es hier nicht ganz leicht. Hier wird gleich von vornherein so eine Menge vorausgesetzt, als bekannt vorausgesetzt, von denen so ein Weltmensch, wie ich jetzt einer war, gar keine Ahnung hat. Das fängt mit Namen an, sagt er. Da kriege ich von Spörtchen was gesagt. Wer war Spörtchen? Nee. Bis hin zu großen biblischen Wahrheiten. Und nun war ich gerade, während er das sagte, mit der Frage beschäftigt, worüber predigt man am vierten Advent? Es ist beinahe Weihnachten, noch nicht richtig Weihnachten, ne? Worüber predigt man am vierten Advent? Und während er sagte, es wird so viel vorausgesetzt hier, von denen der Weltmensch keine Ahnung hat, da ging es mir durch den Sinn, oh, am vierten Advent, wo man an der Schwelle von Weihnachten steht, so dicht davor, da müsste man Prolegomena zur Weihnachtsgeschichte predigen. Da müsste man von dem predigen, was man wissen muss, wenn man die Weihnachtsgeschichte begreifen will. Verstehen Sie? Am vierten Advent, der Schwelle von Weihnachten, da muss man diese Vorbemerkungen machen, dieses Verständnis der Weihnachtsgeschichte notwendig sind. Na, und wie ich so weit gekommen war, entdeckte ich, dass die eigentliche Weihnachtsgeschichte in den ersten Versen solche Prolegomena hat. Die eigentliche Weihnachtsgeschichte fängt ja erst mit Vers 6 an. Und sie gebar ihren ersten Sohn. Da fängt die Weihnachtsgeschichte an. Und die Verse vorher, die ich Ihnen vorgelesen habe, die sind Vorbemerkungen, in denen das steht, was man wissen muss, damit man das Nachfolgende begreifen kann. Die ersten Verse von Lukas 2, die sind Prolegomena zur Weihnachtsgeschichte. Darf ich nochmal lesen? Und es ging Gebot aus vom Kaiser Augustus, dass alle Welt gezählt würde, und jedermann ging, dass er sich zählen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Ich möchte diesen Text und die Predigt also überschreiben, Sie verstehen das jetzt, Prolegomena, notwendige Vorausbemerkungen zur Weihnachtsgeschichte. Ich werde mich bis mein Lebensende an die alten Ordnungen halten, dass wir drei Teile haben. Man könnte auch fünf machen hier, aber wir wollen es bei drei halten, greife alte bewährte Ordnungen nicht an. Prolegomena zur Weihnachtsgeschichte. Erstens. Man sollte alle Illusionen über die Welt aufgeben. Man sollte alle Illusionen über die Welt aufgeben. Sehen Sie, hier fängt die Geschichte an mit dem Kaiser Augustus. Dieser Kaiser Augustus, den preist die Weltgeschichte als einen der ganz großen Männer. Der hat der damaligen Welt den Frieden geschenkt. Nicht? Die Römer hatten die Welt unterworfen von Teil Englands, Frankreich, Spanien, Italien, das heutige Westdeutschland, Nordküste von Afrika, Palästina, bis weit in den Orient hinein. Und diesem ganzen Riesengebiet schenkte Augustus Frieden. Der Professor Edelbert Stauffer sagt, das Römische Reich und sein Kaiser Augustus wurden zur ordnenden Mitte in der damaligen Völkerwelt. Von der Themse, die bekanntlich in England fließt, bis zum Indus. Dabei hat dieser Kaiser Augustus, also ich muss es eben sagen, nicht, diesem Frieden wurde dann wie, da ging die Welt vorwärts. Da wurden Poststraßen angelegt, einheitliche Verwaltung, die Räuberplage wurde beseitigt. War schon eine großartige Sache. Dabei hat dieser Kaiser Augustus jede Diktatur abgelehnt. Er wollte nicht Diktator sein. Er wollte doch Präsident des römischen Senates sein, nicht mehr. Und da war das Volk ihn glühend verehrt. Ich glaube, wir machen uns wenig Vorstellung, wie der Kaiser Augustus geliebt worden ist. Der Senat beschloss, in Rom ein Altar zu bauen, ein Altar, wie für die Götter, für den Kaiser Augustus, der also unter ihnen lebte. Ja, sogar in den unterworfenen Völkern wurde er geliebt. Man hat auf der Nilinsel, die sind praktisch Ägypten, ne? Der Nilinsel Philae einen Stein gefunden mit einem Ruhm des Kaisers Augustus. Ägypten war unterworfenes Volk. Da gibt es dann so Worte wie der Kaiser, der über Kontinente und Meere herrscht, der Göttervater unter den Menschen, der Befreier, der Wunderstern. Denken Sie, dieser Kaiser Augustus, das muss ich auch noch sagen, war persönlich ein ganz anspruchsloser Mann. Der lebte nicht von Kaviar und Sekt, sondern er aß am liebsten Schwarzbrot mit Käse, so anspruchslos wie ein Pastor heutzutage nicht mal, nicht wahr? Und wenn irgendwo Not war, dann griff er in seine eigene Tasche und linderte sie. Er hat mal, als eine große Hungersnot war in Kleinasien, aus der kaiserlichen Schatulle die ganzen Steuern bezahlt, damit die Leute also Steuerbefreiung bekamen. Das sollen sie uns mal vormachen, ne? So was. Das war doch ein Mann, dieser Kaiser Augustus. Könnte stundenlang weitermachen, wenn ich ihn rühmen wollte. Und nun passen Sie mal auf, finden Sie es nicht doch ein bisschen kleinlich von der Bibel, dass von diesem Kaiser Augustus gar nichts anderes zu erzählen weiß, als dass er mal eine Volkszählung macht, wo alles durcheinander geriet und die Leute eine große Plage hatten, dass jeder in seine Geburtsstadt kam. Und sonst erzählt die Bibel nichts vom Augustus. Nur diese dumme Geschichte, wie er alles durcheinander brachte mit seiner Volkszählung. Ist das, sagen Sie, ist das nicht ein bisschen hämisch, ein bisschen kleinlich von der Bibel, dass man Augustus nichts anderes zu sagen weiß? Sehen Sie, meine Freunde, ich möchte das erklären. Die Geschichtsschreiber, die schreiben so in großen Zügen. Die überschauen große Räume und große Zeiten und große Linien. Die Bibel aber, die sieht mit den Augen Gottes. Und da sieht sie den kleinen Mann auf der Straße. Den Durchschnittsmenschen, wie wir das so sind, ne? Von uns wird in 1000 Jahren, 2000 Jahren kein Mensch mehr reden. Die Bibel sieht so den, ach, manche fühlen sich ein bisschen größer, 2 Zentimeter vom anderen, aber wir sind alle gute, brave Durchschnittsleute. Die Bibel sieht den Mann und die Frau auf der Straße und sieht, dass es für die keine Ruhe gibt. Dass ein Josef wandern muss auf der Straße und dass eine Frau im Stall ein Kind zur Welt bringen muss. Sehen Sie, es gab damals tausende von Leuten, die haben gesagt, genau wie man heute sagt, ich kümmere mich nicht um Politik. Aber die Politik kümmerte sich um sie. Und nun muss Josef auf die Straße und muss wandern, wie die Flüchtlingsströme später. Und muss Zuflucht suchen mit seiner hochschwangeren Frau in einem Gewölbe, in dem man Vieh unterbringt. Nun kümmert sich Politik um ihn und nun muss er nach Ägypten fliehen schließlich, weil ein wild gewordener König Herodes mitten im Pax Romana, im römischen Frieden, drauf losmordet und kleine Kinder umbringt. Die Bibel sieht so den kleinen Mann, der so in die Getriebe der Weltgeschichte reinkommt, auch beim großen Kaiser Augustus. Und an dieser Stelle wäre man natürlich jetzt fast versucht, eine große politische Rede zu halten. Und zu sagen, du kannst tausendmal sagen, ich kümmere mich nicht um Politik, die Politik kümmert sich um dich. Wenn wir nicht aufpassen, dann landen wir alle miteinander im Massengrab. Aber ich möchte das berufenen Leuten überlassen. Sondern ich möchte dies sagen, dass die Bibel das vom Kaiser Augustus mitten im römischen Frieden erzählt. Das heißt, die Bibel will sagen, es ist eine Illusion zu meinen, die Welt könne dir Frieden, Freude und Ruhe geben. Illusion ist ein Fremdwort. Ich kann es nicht übersetzen, ich kann es nur erklären. Bin manchmal gefragt worden, was ist eine Illusion? Da kann ich nur sagen, Illusion ist, wenn ich einen reißenden Wolf für einen kleinen Schoßhund halte. Oder wenn ich den Mond für ein Edamer Käse halte, das ist eine Illusion, nicht? Und wenn ich meine, diese Welt, irgendetwas in dieser Welt könnte mir beständige Freude, Ruhe und Frieden schenken, das ist eine Illusion. Die Bibel sagt, seitdem der Sündenfall geschehen ist, ist wie ein Wehr aufgezogen. Nun ist die traurige Flut über die Welt gegangen. Nun gibt es einen Teufel in dieser Welt. Nun ist eine Welt der Ungerechtigkeit und eine Welt des Todes und eine Welt der Tränen und eine Welt der Schuld. Und ein Narr ist, wer meint, er könnte hier Glück und Frieden und beständige Freude finden. Ein Narr ist er. Die Bibel übertreibt nicht, wenn sie sagt, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Ah, seht doch, wie die Welt um uns herum das Glück sucht in der Welt und wie sie betrogen sind. Und wir mit. Die Bibel übertreibt nicht, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und wenn die Bibel nichts anderes sagte, dann wollte ich aufhören, Pastor zu sein und zu predigen. Aber es geht Gott sei Dank weiter. Aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Weil es eine verlorene Welt ist und wir in ihr verlorene und dahingegebene Leute. Darum braucht die Welt einen Heiland. Und zwar nicht irgendein, der aus der Menschenwelt kommt, à la Augustus, sondern ein von Gott gesandten Heiland. Weil die Welt eine verlorene Welt ist und wir in ihr verlorene Leute sind, darum hat Gott der Welt seinen Sohn als Heiland gegeben. Nichts haben wir nötiger als ein Erretter, der aus dem Himmel gekommen ist und der alle Probleme, die Schuldfrage und die Nöte und Tod unseres Lebens in seine Hand nimmt. Sehen Sie, das ist das erste Prolegomenon, das man sagen muss. Machen wir uns keine Illusion über die Welt. Sehen wir die Welt, wie sie ist, dann wissen wir, warum Gott seinen Sohn als Heiland geschickt hat. Und nun kommt das zweite. Vorbemerkung, Prolegomena zur Weihnachtsgeschichte. Zweitens, man sollte den Heilsplan Gottes kennen. Man sollte den Heilsplan Gottes kennen. Warum nicht, kann ich das jetzt klar machen, was ich hier sagen will. Sehen Sie es doch am Tage, dass die Menschen gewillt sind, Weihnachten zu feiern. Geben Sie doch Mühe. Aber es ist ebenso am Tage, dass sie das Eigentliche einfach nicht begreifen. Also mich rührt das richtig, wie die Menschen so rumtasten um Weihnachten. Da sagt man uns zum Beispiel, Fest der Liebe. Aber jetzt schwach, wenn ich das höre. Da hämmern die Maschinengewehre in Vietnam und im Kongo. Da werden Gummiknüppel geschwungen auf der ganzen Erde, um Demonstrationen auseinanderzutreiben. Da werden Tausende Menschen brutal mit Autos kaputtgefahren auf unseren Straßen. Wo ich hingucke, sind Ehescheidungen, wo es nicht dahin kommt. Krach in Familien. Schönes Fest der Liebe. Ach, wie die Menschen suchen, einen Sinn zu finden in Weihnachten. Da höre ich das Fest der Kinder. Die Kerzen spiegeln sich in glänzenden Kinderaugen. Wie schön ist das? Aber wo bleiben wir Erwachsenen? Hm? Möchte auch was haben. Ihm ist rührend ist einfach, dass man sagt, man braucht zur Entspannung für all das, den Realismus dieses Lebens, mal die Weihnachtsstimmung. Ich könnte heulen, wenn ich das so lese, der Kaninchenzuchtverein Katernberg oder so, feierte ein stimmungsvolles Weihnachtsfest, nicht? Ich bemühe mich augenblicklich in meinen alten Tagen noch mal ein klein bisschen Englisch zu lernen und da las ich einen schönen Satz aus der Times, hat mir weh Spaß gemacht, eine große Zeitung. Die rührende Weihnachtslegende kann selbst das hartgesottenste Gemüt bewegen. Ich weine beinahe. Verstehen Sie, ich will gar nicht drüber spotten. Ich sage es so rührend, wie die Menschen sich Mühe geben, Weihnachten zu feiern, einen Sinn zu finden. uns das Eigentliche bleibt ihnen verborgen. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum der Mensch eigentlich das Eigentliche von Weihnachten nicht versteht. Und da ist mir klar geworden, man versteht vom Eigentlichen des Weihnachtsfestes gar nichts, wenn man nichts weiß von dem Heilsplan des lebendigen Gottes. Wenn ich mich noch rumschlagen muss mit der Frage, ob Gott überhaupt existiert, bin ich ja weit entfernt. Nicht. Ich kann Weihnachten nicht verstehen, wenn ich nichts weiß von dem Plan Gottes in der Weltgeschichte, den er in allem Trubel der Weltgeschichte durchführt. Und seht, dieser Heilsplan Gottes leuchtet auf in den Prolegomena Lukas 2. Da heißt es vom Hause und Geschlechte Davids. Da kommt der Ort Bethlehem vor. Seht, da ist die Rede vom Heilsplan Gottes. Ganz unterbelichtete haben mal gesagt, man könnte aufs Alte Testament verzichten. Das könnte ja schon die Weihnachtsgeschichte nicht verstehen ohne Alte Testament, nicht? Aber Dummheit ist eben eine besondere Gabe. Und die wird angewandt. Heilsplan Gottes leuchtet hier auf. Hause und Geschlecht Davids. Da müssen wir ins Alte Testament gehen und da wird uns erzählt von einem König David. Ich brauche biblische Ausdrücke, er war ein Freund Gottes, ein Erwählter Gottes, ein Geliebter Gottes. Und da gab Gott diesem König David einmal eine Verheißung. Der David wollte dem Herrn ein Haus bauen. Da winkt Gott ab, du brauchst mir kein Haus bauen, ich will dir ein Haus bauen. Ich will deinem Geschlecht einen ewigen Königsthron geben. Das verschlägt einem den Atem. Ewige Königsthron, wo gibt es denn sowas? Königsthrone sind dazu da, dass sie umfallen. Ich habe so viel umfallen sehen, Kaiserthrone, Königsthrone, Fürstenthrone, Grafenthrone, alles umgefallen. Und da sagt Gott, ich will deinem Haus einen ewigen Königsthron machen. Da spricht Gott, das war 1000 Jahre vor dem Kommen Jesu, dass er der Welt einen König schenken wolle, dem alle Reiche der Welt zufallen sollen. Und wer Jesus kennt, weiß, dass es in Jesus erfüllt. Wer Jesus kennt, weiß, er ist der König der Ehren. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Mach's im Christentum so kümmerlich bestellt sein, wie es will. Mein König ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Hier kommt vor Bethlehem. Muss man ins Alte Testament gehen. Da waren Felder, auf denen vor 1000 Jahren vor der Weihnachtsgeschichte schon Hirten geweidet haben. Und da war ein Hirtenknabe, der dichtete ein Lied, ein schönes Lied, was durch die Welt gegangen ist und die Jahrhunderte hindurch. Doch Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 1000 Jahre später steht Jesus auf und sagt, dieser Hirte bin ich, ich bin der gute Hirte. Spüren Sie, ich deute mal an, wie von den Prolegomena aus Linien, Fäden durch die Weltgeschichte laufen. Durch die Jahrtausende und uns darauf hinweisen, es gibt einen Plan Gottes. Und man versteht nichts von Weihnachten, wenn man nichts weiß von dem Plan Gottes. Der Plan Gottes fängt an, ehe die Welt gegründet war. Da sah er den Fall voraus und bestimmte seinen Sohn zum Wiederhersteller. Und als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, da war das Letzte, was Gott ihnen sagte, ich werde euch einen geben, der der Schlange den Kopf zertritt und der dabei den Tod erleidet. Und da wird dem Adam und Eva schon das Kreuz Jesu vor die Augen gestellt. Und der Plan Gottes, der geht durch die Geschichte, der tritt Propheten auf, verkündigen den Heiland. Da wird er erwartet. Und Jakob sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Ein Jesaja, das den Himmel zerriss und führe es herab. Und dann kommt Jesus. Und das ist der Plan Gottes noch lange nicht zu Ende. Nachdem er gestorben und auferstanden ist, wird der Heilige Geist ausgegossen und die Gemeinde Jesu in der ganzen Welt gesammelt. Gehören Sie schon dazu, richtig? Oh, und das geht weit in die Zukunft hinein, wo Jesus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und am Ende wird er eine neue versöhnte Welt dem Vater zu Füßen legen. Ein großer und herrlicher Plan Gottes. Und ich kann Weihnachten nur begreifen, wenn ich weiß, hier kommt Gottes Heilsplan auf die Höhe, indem er seinen Sohn sendet ins Fleisch. Ach, meine Freunde, nicht eine rührende Weihnachtslegende. Gott gibt Mensch dir Mensch zugute. Hier fängt Gott seine große Rettungsaktion an. Hören Sie auf mit rührender Weihnachtslegende. Ich muss den Heilsplan Gottes im Ganzen sehen. Von Anfang bis zum Ende, wo der Sohn alles dem Vater zu Füßen legt, auf das Gott sei alles in allem. Da verstehe ich, was Weihnachten ist. Na, nun könnte jemand sagen, Mensch, das ist aber sehr theoretisch gesprochen, was geht mich das an? Ich möchte Ihnen sagen, dass uns das furchtbar viel angeht. Dieser Heilsplan Gottes zielt auf jeden von uns ganz persönlich. Der Apostel Paulus hat das mal, jetzt für die Nachdenklichen, in geradezu erstaunlicher Weise ausgesprochen. Wie der Heilsplan Gottes ihn betrifft, als er seinen Freund in Ephesus schrieb, er hat uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Dass es den Heilsplan Gottes von es eine Weltgeschichte gibt und er ist einbezogen. Und ich möchte Sie bitten, sorgen Sie dafür, dass Sie in dem Heilsplan Gottes einbezogen sind. Dass es nicht ein Strom ist, der da herrauscht und Sie stehen am Ufer. Ich muss noch kurz ein Drittes sagen. Prolegomena zur Weltgeschichte. Wir sollten keine Illusion über die Welt haben. Wir sollten den Heilsplan Gottes kennen. Und noch kurz ein Drittes. Wir sollten die globale Strategie unseres Gottes erkennen. Wir sollten die globale Strategie unseres Gottes erkennen. Sehen Sie, in diesem Prolegomena kommen zwei Wörtchen vor und ein Wörtchen, das Gott nachher aufnimmt. Hochmütige Wörter. Die Wörter, alle Welt und jedermann. Dass alle Welt geschätzt würde. Jedermann ging. Augustus will die Welt. Und hat nicht mal eine Ahnung, wie groß die Welt ist. Von Indonesien und Amerika hat er noch keine Ahnung. Ne? Denken Sie, es gab Menschen, die von den berühmten USA nichts wussten. Ne? Stopp. Und doch sagt er schon alle Welt. Und doch sagt schon alle Welt. Diese Wörtlein nimmt Gott souverän auf in seiner Engelsbotschaft. Und der Engel verkündigt den Hirten, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und wenn unser Gott sagt allem Volk, der weiß, was er meint, nicht? Besser als Augustus. Er hat alles Volk gezählt, längst, er braucht keine Schätzung. Er kennt jeden. Und wenn er sein Heil aller Welt schicken will, dann meint er alle Welt. Alle Kontinente, alle Rassen, alle Völker. Der frühere Präsident von USA hat das Wort mal geprägt. Wir müssen heute eine globale Strategie treiben. Hat er recht, aber wir kriegen es nicht hin, nicht? Wenn die Russen gerade richtig loslegen wollen, dann schießen die Chinesen ihnen einen Schuss vom Bug. Und wenn die USA Kuba aushungern wollen, dann treiben die anderen Westenmächte mit dem doch Handel. Es wird nichts mit der Strategie, mit der globalen Strategie. Wir kriegen das nicht hin. Aber es wird mal einen geben, der das kann. Globale, das heißt Weltstrategie. Also im ganzen Globus. Das wird der Antichrist sein. Der letzte große Weltherrscher, den die Bibel verkündigt. Und noch gewaltiger als er, treibt mein Gott globale Strategie. Jedermann soll gerettet werden. Das möchte ich, sagt er. Darum gebe ich meinen Sohn für jedermann. Sein Heil, das wir an Weihnachten feiern, geht jedermann an. Darf ich wieder sagen, Polygomena zur Weihnachtsgeschichte. In diesem Wörtlein jedermann und alle Welt und alles Volk wird deutlich, dass hier was ganz anders ist als sentimentale und rührende Weihnachtslegende. Schlimmer kann man es ja wohl nicht missverstehen. Sodass hier des lebendigen Gottes Plan in Kraft tritt zur Errettung der Menschen, der ganzen Welt. Das geht den letzten Jungen im Kongo an, wie es sie und mich angeht. Sehen Sie, globale Strategie Gottes. Er will die ganze Welt. Darum sollten Christen einen weiten Blick haben. Meine Freunde, es geht uns an, wie in der ganzen Welt Finsternis mit dem Licht kämpft. Das geht uns an. Wobei ich eben ran gegen Missverständnisse mich sichern, ist nicht ohne weiteres der Westen Licht und der Osten Finsternis. Ist das klar? So einfach ist es nicht. Nicht einfach, Kirche ist Licht und alles andere ist Finsternis. Nein, so einfach ist es nicht. Es geht uns an, weil Gott die ganze Welt will, geht es Christen an, wie in der Welt die Finsternis mit dem Licht rinnt. Und weil Gott die ganze Welt will, will er auch sie und mich. Und darum geht es jeden Einzelnen von uns an, dass ein Heiland kommt. Und sehen Sie, so enden die Prolegomena eben doch mit dem Satz, am Ende geht es an Weihnachten nur um Jesus und sie. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, lass uns doch mit erleuchteten Sinnen, mit deinen vom Heiligen Geist erleuchteten Sinnen, dich sehen, dich erkennen, an dich glauben, uns an dir freuen. Hilf uns Weihnachten feiern, im Geist und Wahrheit. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Lied 6 den 4. Vers singen. Singen wir stehend, Anhang 60, Vers 1, Tochter Zion und freudig. Wir werden stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.